Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Woman, Life, Freedom, der Slogan, der für den Protest und für die feministische Revolution im Iran steht. Weltweit engagieren sich Menschen für diese Revolution, millionenfach. Die Aufmerksamkeit und die Awareness für die bedrohten Rechte der Frauen im Iran sind auch so groß geworden, weil mutige Journalistinnen im Iran darüber berichtet haben. Nun allerdings beginnt gegen zwei dieser Journalistinnen in Teheran der Prozess. Schauen wir gleich drauf auf dieses Thema, aber zu Beginn graben wir sehr tief. Runter bis zu den Wurzeln und zu den ganz elementaren Fragen. Was verstehen wir unter Journalismus? Diese Frage stellen sich alle Medienmacherinnen und Macher, denn die Antwort auf diese Frage ist abhängig vom Zielpublikum, das man erreichen möchte. Im konkreten Fall ist dieses Publikum 14 bis 29 Jahre alt und möchte erreicht werden von Funk, dem Jugendsender von ARD und ZDF, insbesondere die Funk-Reportage-Formate im Netz. Die waren allerdings in den letzten Monaten immer wieder Ziel von Kritik. Zu reißerisch die Themen, zu undistanziert und daher unjournalistisch seien viele Reportagen. Und nun hat die Otto-Brenner-Stiftung eine Studie veröffentlicht, für die die Macher 1100 Filme von 5 Funkformaten untersucht haben. Der Titel der Studie lautet, Zitat, wie die Reportageformate von Funk Wirklichkeit konstruieren, Zitat Ende. Ja, wie machen Sie das? Das habe ich vor der Sendung den Studienleiter Janis Brinkmann gefragt.
Sie tun das vor allen Dingen, indem Sie sehr, sehr stark auf Persönlichkeiten der beteiligten Journalistinnen und Journalisten setzen. Sie tun das über eine besondere Art der Thematisierung, würde ich sagen, also sehr erzählerisch, sehr emotional. Das wirkt dann im besten Fall, so hofft man wahrscheinlich bei diesen Formaten, sehr, sehr gut auf das Publikum ein. Das ist ja ein jüngeres Publikum, das hier explizit angesprochen wird. Die Themenauswahl ist besonders, also nicht zu vergleichen mit klassischen informationsjournalistischen Angeboten, sondern häufig nicht sehr aktuell, aber irgendwie zeitgeistig und mit Themen besetzt, die eher in der Interessens- und Lebenswelt der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen liegt. Also es geht viel um Drogen, es geht viel um Berufe, es geht viel um Sexualität, um psychosoziale Krankheiten, solche Dinge.
Gut, das ist jetzt erstmal deskriptiv, sehr beschreibend, wie Sie da vorgegangen sind. Was ist jetzt Ihre Kritik, die Sie formulieren?
Ausgangspunkt war, dass diese Formate selbst Gegenstand von Kritik sind. Das sind sie insbesondere in medienjournalistischer Berichterstattung. Und auf dieser Kritik setze ich auf und finde, jetzt müsste man mal schauen, und das habe ich in dieser Untersuchung gemacht, wie ist denn aus quantitativer Perspektive die Themensetzung? Welche Themen werden hier gemacht? Welche Akteure spielen eine Rolle? Welche Quellen kommen vor? Also es ging erstmal darum, sich anzuschauen, ist denn die Kritik, die an öffentlich-rechtlichen Angeboten ja sehr häufig geäußert wird, ist die überhaupt gerechtfertigt?
Ich darf die Kritik an der Machart der Reportagen jetzt noch ein wenig zurückstellen, denn zunächst, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es sozusagen auch formale Kriterien. Da geht es einmal um die Regionalität in Anführungsstrichen und um die Themenauswahl. Ich ziele auf das Thema zu wenig Wirtschaft, das geht aus Ihrer Untersuchung hervor, und ich ziele auf das Thema zu viel Großstadt und zu wenig Ostdeutschland. Können Sie das ein bisschen ausführen, Herr Brinkmann?
Es ist immer eine Frage, welchen Anspruch verbindet man mit Journalismus und mit öffentlich-rechtlichen Formaten. Aber das ist schon auffällig, dass es eher Themen aus Lebenswelt und weniger aus Gesellschaft sind. Also zu wenig Wirtschaft ist natürlich eine Frage der Perspektive. Es sind keine dezidierten Wirtschaftsformate, aber wirtschaftliche und auch politische Zusammenhänge sind für ein gedeihliches Zusammenleben schon wichtig, dass der Journalismus die transportiert. Und das tun sie eben nicht immer so konsequent, sondern setzen den Fokus eher auf andere Themen.
Und Thema zu urban und zu wenig Ostdeutsch.
Das ist ein Vorwurf, der sehr häufig auch in der Medienkritik erhoben wurde. Also so Millennial-Themen für eine urbane Bevölkerung. Und das zeigt die Studie dann doch relativ deutlich. Diese Themen, über die wir gerade schon gesprochen haben, die werden dann eben sehr konsequent in deutschen Großstädten verortet. Und ja, Ostdeutschland kommt nur in einem sehr geringen Teil vor und dann überwiegend auch mit Problemthemen. Ich glaube aber nicht, dass jedes Angebot der Öffentlich-Rechtlichen, nicht jedes Angebot von Funk, alle Menschen in Deutschland, egal wo sie leben und wo sie herkommen, in Gänze ansprechen muss. Da darf es, glaube ich, Unterschiede geben. Das macht eine Kultursendung ja, wenn sie sich an Bildungsbürgertum wendet, dann auch anders. Oder eine Sportsendung, die sich an Sportinteressierte wendet. Also ich glaube, das dürfen diese Formate auch. Aber es ist eben auffällig, dass sie es tatsächlich auch tun.
Sprechen wir über die Machart der Reportagen. Das ist ja auch die Kritik gewesen, die auch in den Medien häufig in den letzten Wochen und Monaten geäußert wurde. Und ich nehme mal das Schlagwort New Journalism da in den Mund, das auch in Ihrer Studie fällt und das eine besondere Form des subjektiven Journalismus voraussetzt oder adaptiert. Beschreiben Sie es nochmal für uns. Was ist New Journalism?
Ja, New Journalism ist eine Strömung, die in Deutschland eigentlich kaum wirklich Mainstream geworden ist. Es ist eine Strömung, die aus den USA kommt, in den 60ern, insbesondere in den 70er Jahren, mit ganz speziellen Autoren wie Hunter S. Thompson, Norman Mailer verbunden ist. Also eine sehr subjektive, radikale, teilweise auch unter Drogen Einflussnahme geführte Form des Journalismus. Wichtig ist die subjektive Perspektive, es kommt auf den Reporter an. Protagonisten wird sehr viel Raum gegeben, sehr große Nähe, die Themen werden emotionalisiert und sie spielen sozusagen in einer Dimension, dass sie immer so ein, das wurde früher Social Value genannt. Also es sind Themen, die mit Milieus zu tun haben, in die man ansonsten nicht reinkommt, mit Ausgestoßenen, mit Menschen, die es schwer haben im Leben. Also gewisse Szenen, Subkulturen, solche Sachen.
Gut, und da lese ich aber an dieser Stelle doch ein wenig Kritik aus Ihrer Studie, nämlich, dass es zu reißerisch ist. Und da gehen Sie auf die Vorwürfe, die auch in den Medien geäußert wurden bezüglich der Funkformate ein. Zu reißerisch, zu unausgewogen, zu subjektiv und daher zu unjournalistisch.
Es gibt ja immer wieder subjektive Journalismen und das ist jetzt auf die Spitze getrieben tatsächlich, sodass ja immer wieder auch der Ruf laut wird, sei das überhaupt Journalismus, wenn sich junge Reporterinnen und Reporter vor der Kamera über ihre eigenen Befindlichkeiten, wie fühlen sie sich in der Situation, was macht das mit ihnen, was haben sie möglicherweise auch für Eigeninteressen an dem Thema, also im Extremfall wird dann auch mit so einem Beitrag mal ein Hinweis verbunden, dass doch jetzt hier mal politisch was getan werden müsste, je nachdem, um welches Thema es geht. Ja, das ist eine Grenze, die ausgelotet wird. Meiner Ansicht nach wird die nicht übertreten. Man muss die Formate im Gesamtkontext sehen. Aber wir haben in Deutschland ein großes Problem. So in der Journalismus-Bubble, aber auch in der Wissenschaft mit subjektivem Journalismus. Und deswegen fängt er sich sozusagen permanent Kritik. Und die Studie zeigt, dass diese Kritik, wenn man aus dieser Perspektive kritisieren will, genug Ansatzpunkte findet. Und ich glaube, das ist ja auch eines der Probleme, das Funk klar adressiert hat, als es 2016 gegründet wurde. Wie schafft man es, junge Zielgruppen mit Journalismus zu versorgen. Jetzt hätte man es so machen können, dass man praktisch den klassischen Journalismus, der sich an ein gesetztes Publikum wendet, einfach nur auf jung bürstet. Damit wird man diese Menschen aber vermutlich nicht erreichen. Und deswegen darf das, glaube ich, um das Ziel zu erfüllen, junge Menschen ranzuführen an solche Angebote, eben auch mit einer besonderen Ansprache verbunden sein.
Janis Brinkmann über die heute veröffentlichte Studie der Otto-Brenner-Stiftung, deren Kern die Kritik an der urbanen Ausrichtung der Reportageformate von Funk bestätigt und die sich auch mit der in den Medien oft bemängelten inhaltlichen Ausrichtung der Formate befasst. Da gehen wir noch mal ein bisschen tiefer. Über beides habe ich auch vor der Sendung mit zwei Funk-Verantwortlichen gesprochen, mit dem Programmgeschäftsführer Philipp Schild und mit dem Head of Content-Chef Stefan Spiegel. Nach der kritisierten Funk-Ostlastigkeit habe ich Philipp Schild als erstes gefragt.
Es stimmt, glaube ich, schon, dass wir da noch mehr tun können, wobei wir aber auch viel Dinge tun, die eben außerhalb der fünf ausgewählten Reportageformate stattfinden. Ne? Das ist in meiner Wahrnehmung hängt das deutlich auch vom Studiendesign ab, wie man da unseren Portfolioausschnitt beleuchtet. Wir haben ein Format zum Beispiel mit einem Host aus Ostdeutschland, das spielt dort keine Rolle in der Studie, weil 100 Hektar Heimat eben kein explizites Reportageformat ist oder auch, dass die Angebote für unseren Instagram-Account aus Leipzig produziert werden, geht da natürlich alles nicht mit ein. Die Studie sagt ja auch, dass das zu sehr auf einer persönlichen oder subjektiven Perspektive gesetzt würde in unserem Programm. Und wenn man sich eben eine subjektive Form raussucht, dann ist das natürlich kein Wunder, dass man zu dem Schluss kommt.
Da sprechen Sie schon den zweiten großen Kritikpunkt oder das zweite große Kritikthemenfeld an. Das bezieht sich nämlich aufs journalistische bzw. aufs handwerkliche der Reportageformate. Also die journalistische Distanz fehle etwa, bemängelt die Studie. Da finden die Reporter ihre Protagonistinnen und Protagonisten in ihrem Bekanntenkreis zum Beispiel. Für die Reportage über Alkoholmissbrauch hat die Reporterin selbst getrunken, ohne Expertise. Der Suchtmediziner musste nachträglich eingepflegt werden. Schwierig, Herr Schild.
Ja, da ist jetzt ein Beispiel angesprochen, auf das wir auch reagiert haben und was wir ja durchaus auch verbessert haben. Und ich glaube, das ist auch absolut in Ordnung. Also mit einer Kritik im Detail gehen wir natürlich auch immer um und reagieren auch, wenn Kritik gerechtfertigt ist. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass man aus einer Studie, in der sozusagen die Form die Darstellungsform der Reportage untersucht wird bei uns, in irgendeiner Art und Weise ableiten kann, dass diese Form in unserem Portfolio nicht zulässig sei. Also letzten Endes sind Reportagen eine Darstellungsform, die im Journalismus eine Berechtigung hat. Und der Zugang in der Reportage ist eben einer, der über die Reporterfigur kommt und der auch subjektiv ist. Da ist es eben explizit nicht so, dass diese Darstellungsform in Beitragsform oder eine Nachricht wäre, sondern da ist es eben vollkommen in Ordnung, dass man auch aus so einer subjektiven Perspektive an die Lebensrealität der Zielgruppen andockt.
Entschuldigung, ich hebe jetzt auch schon ein bisschen den Blick, weil wir, Sie sprechen das an, auch über die Kritik, die in den letzten Wochen und Monaten geäußert wurde, die auch unter anderem nur Teil der Studie jetzt von der Otto Brenner Stiftung ist. Da geht es um das Thema, ich fasse mal so zusammen, sich mit einer Sache gemein machen, auch wenn Hans-Joachim Friedrich da was anderes meinte, etwa als Embedded Reporter sich bei der Polizei mit Polizeiweste ablichten zu lassen, so wie das der Leroy gemacht hat. Das ist ja nicht unbedingt öffentlich-rechtlich bzw. journalistisch distanziert.
Also, es gibt verschiedene Formen, finde ich auch, sich mit Themen zu beschäftigen. Über dieses Polizeishirt können wir darüber sprechen, dass das unangemessen war, würde ich Ihnen sofort zustimmen. Es gibt aber auch, finde ich, verschiedene Möglichkeiten, die Wirklichkeit, ja, so wie sie ist, abzubilden. Dazu gehört eben auch eine Streife mitzuerleben auf St. Pauli. Und das, finde ich, hat auch einen Platz bei uns im Portfolio, was bei der Reportage ja immer die Herausforderung ist und auch bei dem Film jetzt, das kann man ja also als Reportage bezeichnen, ist ja immer, dass man seine subjektiven Eindrücke und sein subjektives Erleben teilt und gleichzeitig dann klar macht, dass es das subjektive Erleben ist und dass es nicht dafür steht, wie eine Gesamtheit oder wie die Wahrheit wirklich aussieht.
Und das tun die Formate ausreichend?
Da arbeiten wir auf jeden Fall extrem dran. Ich kann jetzt nicht für jedes einzelne Video sprechen, aber wir haben da klare journalistische Standards, dass wir Meinungen immer kennzeichnen müssen, dass wir ein klares Quellenprinzip haben, dass wir Fakten von Meinung trennen. Und ich glaube schon, dass das in der Mehrzahl bei uns gut gelingt und auf jeden Fall achten wir da sehr drauf und sprechen da mit unserem Netzwerk auch immer wieder drüber.
Jetzt sind einige Formate, über die wir sprechen, ja schon gar nicht mehr Teil des Angebots von Funk. Also Leroy Matata zum Beispiel oder das große, wichtige Format MyLab von Mighty Nguyen Kim. Die sind alle weg. Gibt es denn in der Redaktion Überlegungen, sich insgesamt von den sehr YouTube-lastigen Formaten, die auch sehr hohe Abrufzahlen bei YouTube haben, zu trennen und weg von dieser YouTube-Fokussierung zu kommen?
Die beherrschende Plattform ist YouTube in unserer Zielgruppe auch immer noch. Allerdings gibt es eine Besonderheit, würde ich jetzt einfach sagen, die für uns wichtig ist und die da in den Fokus rückt. Wir müssen eine Zielgruppe von 14- bis 29-Jährigen abholen mit unseren Inhalten und erreichen. Und wir arbeiten ja sehr datenorientiert. Das heißt, wir können sehen, wenn Formate außerhalb dieser Zielgruppe ihren Zielgruppenschwerpunkt entwickeln. Und über eine Zeit von, bei den Formaten, die sehr lange bei uns im Netz waren, von 6-7 Jahren, ist es natürlich so, dass sich die Zielgruppen mit dem Format mitentwickeln. Das heißt also, letzten Endes altern sozusagen diese Zielgruppen mit den Formaten. Mhm. Und das macht es bei uns tatsächlich. Und das ist seit, ich sag mal, 1,5 Jahren etwa bei uns im Fokus, macht es bei uns notwendig, dass wir ein paar von den reichweitenstarken Formaten, die wir auch im Portfolio haben, gehen lassen bzw. sogar aktiv beenden, weil wir im unteren Segment neue Formate aufbauen müssen.
Sprich, mehr Programm für Jüngere.
Ja, das hat teilweise auch mit anderen Plattformen zu tun, allerdings hauptsächlich mit einem veränderten Mediennutzungsverhalten. Also letzten Endes, die Zielgruppen schauen vermehrt Hochkant-Videos und insofern ändert sich da sozusagen auch die Formatierung, die Zielgruppenansprache. Und jüngere Zielgruppen kommen bei uns in der Formatentwicklung und in den neuen Formaten stark in den Fokus. Und das ist etwas, was da natürlich sehr stark mit reinspielt.
Philipp Schild und Stefan Spiegel vom ARD bzw. ZDF-Angebot Funk. Wir haben über die Kritik an dem Format gesprochen. Ausgangspunkt war auch die Studie der Otto Brenner Stiftung. Medias Res ist hier im Deutschlandfunk. Mit dem Tod der jungen Kurdin Jina Amini vor 8 Monaten hat sie begonnen, die revolutionäre Demonstrationsbewegung im Iran. Weil ihr Hijab nicht richtig saß, war sie im September von der Sittenpolizei festgenommen und dabei wohl auch getötet worden. Seitdem sind Millionen auf die Straße gegangen. Weltweit gab und gibt es Solidaritätsbekundungen. Die kleinste Einheit dessen ist der Spruch Women, Life, Freedom. Der Staat allerdings geht weiter mit aller Härte vor gegen Demonstranten und gegen Medien, die kritisch berichten. In Teheran stehen nun 2 Journalistinnen vor Gericht, die sehr früh über den Fall Jina Amini berichtet haben. Benjamin Weber berichtet.
In der iranischen Hauptstadt Teheran hat der Prozess gegen die Journalistin Elahe Mohammadi begonnen. Weil sie über die Beerdigung von Jina Mahsa Amini berichtet hat, wird ihr Kollaboration mit einem feindlichen Staat, den USA, vorgeworfen. Ihr Anwalt sagte einer iranischen Zeitung, die erste Anhörung am Montag sei positiv verlaufen. Die heute 36-Jährige war für ihre Zeitung Hamihan zur Beerdigung der jungen Kurdin nach Sages gereist und hatte dort über Angriffe der Polizei berichtet. Seit über 8 Monaten sitzt sie nun in Haft. Zu Unrecht kritisiert der iranische Anwalt Saleh Nikbat, der oft Journalistinnen vertritt. Die 8-monatige Inhaftierung ist unrechtmäßig und die Anschuldigungen gegen sie auch. Der Vorwurf der Kollaboration mit einem feindlichen Staat ist falsch, denn Iran und die USA werden weder nach internationalem Recht noch nach iranischen Gerichtsregeln als miteinander verfeindet betrachtet. Weitere Anklagepunkte? Geheime Absprachen, die nationale Sicherheit zu gefährden, und Propaganda gegen das iranische Regime. Beweise bleibt die iranische Justiz schuldig, dass kurz nach Mohammadis Berichten die Demonstrationsbewegung im Iran rasant größer wurde, das scheint ihr zum Verhängnis geworden zu sein. Genauso wie Niloufar Hamedi. Jetzt soll auch ihr Prozess beginnen. Sie ist eine Kollegin und eine Freundin von Elahe Mohammadi. Sie ist ebenfalls seit 8 Monaten inhaftiert mit den gleichen Anklagepunkten. Als Journalistin bei der Zeitung Shark veröffentlichte sie ein Foto der verzweifelten Eltern von Jina Mahsa Amini aus dem Krankenhaus. Beide hätten nichts falsch gemacht, das sagt die iranische Journalistin Marsiye Rasoli. Elahe und Niloufar sind Journalistinnen für soziale Themen. Sie haben beide nicht als Erste über den Tod berichtet, aber selbst wenn, es wäre nicht verboten. Leider wird Journalismus im Iran oft wie ein Verbrechen behandelt. Wenn man News berichtet, aber nicht für staatliche Agenturen arbeitet, dann kann man leicht mit unbegründeten Anschuldigungen überzogen werden. Rasoli weiß, wovon sie spricht, denn auch sie hat bereits im Gefängnis gesessen. Im Pressefreiheitsranking von Reporter ohne Grenzen liegt der Iran derzeit auf Platz 177 von 180. Zuletzt habe der Iran wieder mehr Medienschaffende inhaftiert. Der Druck ist immens. Und so fordern iranische Journalistinnen und Journalisten im Falle ihrer beiden Kolleginnen bloß, der Prozess solle nicht hinter verschlossener Tür stattfinden. Weitergehende Forderungen, wie etwa die nach einer Freilassung, so vermuten Insider, seien zu gefährlich. Die deutsche Bundestagsabgeordnete Annika Klose von der SPD hat eine symbolische Patenschaft für Niloufar Hamedi übernommen. Breite Öffentlichkeit, das hätten Fälle in der Vergangenheit gezeigt, könnten die Menschen im Iran schützen.
Naja, ich denke wirklich, dass es jetzt wichtig ist, dass alle ihre verfügbaren Netzwerke und Öffentlichkeit nutzen. Also sei es Twitter, sei es, dass man eben auch nochmal einen entsprechenden Brief an die iranische Botschaft schickt. Außerdem müssen wir im Parlament natürlich schauen, dass wir auch nochmal zum einen die schärferen Sanktionen unterstützen, auf den Weg bringen, aber dass wir zum Beispiel auch daran anknüpfen und sagen, okay, keine Abschiebung oder Zurückweisung mehr in den Iran.
Wann und wie es weitergeht, wird die iranische Justiz verkünden. Verhandelt werden die beiden Verfahren vor einem Revolutionsgericht in Teheran. Der vorsitzende Richter ist für besonders harsche Urteile bekannt.
Benjamin Weber berichtete. Ja, wie subjektiv es zugehen darf im Journalismus, um die Zielgruppe zu erreichen, darüber haben wir eben schon gesprochen. Beispiel Alkoholselbstversuch von Reporterinnen beim Funkformat. Die persönliche Überzeugung darf nie Teil des Journalismus sein. Das ist ein Standpunkt in dieser Sache. Ein anderer ist aber, dass das reine Beschreiben längst nicht mehr reicht, um etwas zu verändern und um Missstände deutlich zu machen. Dieser Ansicht sind auch bei der berühmtesten Zeitung der Welt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei der New York Times. Und genau diese Haltung kritisiert nun der Verleger der Times, A.G. Sulzberger. Und er kommentiert damit auch die derzeitige Strömung im amerikanischen Journalismus. Markus Schuler hat recherchiert.
Für den Herausgeber der wichtigsten Zeitung der USA ist klar, Journalistinnen und Journalisten sollten ihre persönlichen Überzeugungen in der Berichterstattung zurückhalten. Eine Entwicklung, die der Verleger und gelernte Journalist kritisch sieht, wie er in einem Interview mit dem Radiosender NPR erklärt.
This is something we hear.
Diesen Vorwurf höre ich oft, sowohl innerhalb als auch außerhalb unserer Branche. Die Frage ist, genügt es, wenn Journalisten die Welt beschreiben, wie sie ist, oder sollten sie versuchen, sie zu verbessern? A.G. Sulzberger wurde 1980 geboren. Er wächst in den USA in einer Zeit auf, in der die Polarisierung der Medienlandschaft deutlich zunimmt. Vor allem im Kabelfernsehen steuern Sender wie Fox News, MSNBC, aber auch CNN in diese Richtung. Mit dem Aufkommen des Internets verstärkt sich dieser Trend.
Personal and political polarization at a 20-year high.
But right now they're in a battle against something else, a changing climate.
Misinformation and conspiracy theories about COVID-19.
Mr. Trump's first lie was told just seconds into the night.
Journalismus in den USA heißt vor allem, die Geschichten müssen existenziell sein. So, als gäbe es nur eine Lösung für ein Problem oder einen Konflikt. Die Berichterstattung kennt nur Schwarz und Weiß, Grautöne fehlen oft. Das Vertrauen der US-Bevölkerung in die Presse ist gering. Vor allem in rechtskonservativen Kreisen wird den Medien oft vorgeworfen, in ihrer Berichterstattung voreingenommen zu sein. Dass sich dieser Eindruck noch verstärkt hat, könnte auch am Aufkommen von MeToo und einem Journalismus liegen, der sich besonders dem Thema soziale Gerechtigkeit widmet. Sulzberger befürchtet, dass Journalistinnen und Journalisten dadurch zur Parteilichkeit neigen. Vor allem, wenn Journalisten zeigen, dass sie auf der Seite der Gerechten stehen. Ich glaube wirklich, dass das zu blinden Flecken und sogenannten Echokammern führen kann. Wesley Lowery ist Pulitzer-Preisträger und schreibt für die Washington Post und den Fernsehsender CBS. Lowery beschäftigt sich häufig mit den Themen Rassismus und Gerechtigkeit. Sulzbergers Ansatz findet er eher traditionell. Journalisten sind Menschen. Wir haben Vorurteile, wir haben Vorlieben, wir haben blinde Flecken, wir haben Erfahrungen. Und manchmal haben wir eben einen Mangel an Erfahrung. Der Journalist begrüßt Sulzbergers Initiative, eine Zeitung wie die New York Times personell zu diversifizieren. Allerdings sieht Lowery die Gefahr, dass die Zeitung ihre Identität und ihr Image aufs Spiel setzt, wenn sie jede Parteilichkeit vermeidet. Damit würde man sich nur bei den zahlungskräftigen Abonnenten beliebt machen, meint er. Die Berichterstattung über ein bestimmtes Thema darf nicht nur im Zusammenhang mit dem Artikel selbst gesehen werden. Man muss sie auch im Hinblick darauf betrachten, wie sie sich in eine umfassende Berichterstattung einfügt und welche Botschaft eine Nachrichtenorganisation damit sendet. New York Times-Herausgeber Sulzberger gibt zu, dass seine Zeitung in der Vergangenheit auch Fehler gemacht hat. Zum Beispiel, als man sich das Argument der damaligen US-Regierung zu eigen machte, der Irak besitze Massenvernichtungswaffen. Sulzberger plädiert dagegen. Journalisten müssen auch demütig sein. Wenn man Fakten folgt, wohin sie auch führen, führen sie oft zu Fragen. Sie führen oft zu Ungewissheit. Sie führen oft zu einer Debatte.
Der Herausgeber der New York Times, A.G. Sulzberger. Das war's von uns. Der Büchermarkt gleich im Anschluss. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.